Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 43, mit mir und Florian ist dabei. Hi.
Hallo, freue mich immer dabei zu sein.
Wir haben heute eine kürzere Liste an Neuigkeiten. Die größte Neuigkeit werden wir nämlich knapp verpassen. Wir nehmen gerade Donnerstag auf, also morgen kommt die Folge raus. Und heute Abend kommt ein großes Bard-Update. Es wird umbenannt in Gemini und Bard oder dann Gemini Advanced kommt raus mit Gemini Ultra.
Gemini Ultra, dem GPT-4 Competitor.
Genau, bessere Vision und Videoverständnis und Audio und Bild-Output und es gab Leaks, dass es auch Memory hat. Also das, was bei ChatGPT mal getestet wurde, aber noch nicht raus ist.
Ist schon geleakt, wie viel das kosten wird?
Nee. Wenn ich schätzen müsste, würde ich sagen, entweder gehen sie für denselben Preis wie OpenAI, auch 20 Euro im Monat, oder sie versuchen ein bisschen drunter zu bleiben.
Kommt drauf an, wie das Model dann performt, ne? Ich meine, wenn es besser ist, dann können die sich erlauben, es teurer zu machen oder gleich teuer.
Ja.
Das ist natürlich die interessante Frage.
Mittlerweile ist ja auch echt wichtig, was du so drumherum anbietest. So, Google-Suche ist offensichtlich besser als Bing.
Ja. Und du bist ja sowieso großer Fan von Bing.
Kann dein Code-Interpreter viel ausführen? Ja. Wie ist das Reasoning und so?
Du bist ja sowieso großer Fan von dem Interface von Bard, so wie ich dich immer verstehe.
Ja.
Das heißt, da bietet er ja einiges noch.
Genau. Also ich werde das auf jeden Fall testen.
Gibt es in der nächsten Folge eine umfassende Test-Review von dir?
Ja, genau.
Ich gucke auch mal, ob ich mir das dann zulege und mal auch damit ein bisschen rumspiele. Aber ich habe gerade irgendwie keinen Use Case dafür. Doch, ich könnte Hausarbeiten, die anstehen, damit researchen. Das wäre eine Möglichkeit.
Ja.
Ja, da werde ich doch vielleicht gucken.
Ja, Open Source Modelle werden auch langsam immer besser. Also wir haben jetzt die ersten Open Source Modelle, die auf GPT-4 Level sind. Und auch bei Image-Modellen und Text-to-Speech-Modellen gibt es immer mehr Modelle, die einfach die Produkte von OpenAI schlagen. Es gibt bessere Open-Source-Clip-Modelle als die von OpenAI für so Bild-Labeling und Bild-Klassifizierung. Also, das ist schon cool. Ich kann ja ein bisschen Werbung machen. Es gibt ja mehrere Cloud-Anbieter, bei denen man diese Open-Source-Modelle hosten und laufen lassen kann, die dann auch eine API anbieten, genau wie OpenAI. Und bei Together AI kriegt man $25 an Tokens am Anfang for free. Ich glaube, das werde ich diese Woche mal nutzen, um erstens mehr Open-Source-Modelle zu testen, die zu groß sind, um sie bei mir lokal laufen zu lassen. Und ich werde wahrscheinlich versuchen, ein neues Google DeepMind Paper zu implementieren, was gestern, glaube ich, rauskam. Das heißt Self-Discover. Lass mich mal gerade nach oben gehen. Self-Discover, Large Language Model, Self-Composed Reasoning Structures.
Es kann sich selbst irgendwie weiterentwickeln, oder was steckt dahinter?
Das ist eine bessere Variante von Chain of Thought. Also die Idee bei Chain of Thought ist ja, dass man so Step für Step dem Language Model Anweisungen gibt, wie es das Problem zu lösen hat. Dass man sagt, zerleg das Problem erst in Einzelteile, geh Step für Step durch, löse das erste Problem und so weiter. Bei Googles Ansatz Self-Discover gibt es 3 Prompts, die nacheinander abgearbeitet werden. Bei dem ersten soll das Language Model aus einer Liste von Reasoning-Modulen, nennen die das, auswählen. Das sind so Sachen drin wie Step-by-Step, Breakdown, Propose-Verify, welche Tools brauchst du und so weiter. Und dann wählt das Modell aus, was könnte ich für das Problem gebrauchen. Ist das hier ein Problem, was man in Einzelteile zerlegen kann oder ein Problem, was ich mir irgendwie visuell erst erklären muss oder so.
Ja.
Im zweiten Prompt geht das Language Model dann über die Selected Module drüber und verbessert die und passt die noch auf das Problem an.
Okay.
Und im dritten Schritt geht es dann durch diese Reasoning Structure durch und folgt der und beantwortet die Frage damit. Und das performt deutlich besser als Chain of Thought. Und bringt ziemlich große Gains. Also die, du kannst das natürlich mit GPT-4 machen. Die haben das mit Palm 2 getestet. GPT-4, ich meine auch mit Llama. Und selbst Llama 2 hat mit dem Verfahren GPT-4 outperformed.
Ha.
Und GPT-4 performt damit auch sehr, sehr gut.
Aber es gibt da drin jetzt keine Korrekturschleife noch, weil was man immer wieder gehört hat, ist, dass so Large Language Model total gut daran sind, irgendwie, oder gerne mal Fehler machen bei dem initialen Output, aber wenn man dann irgendwie dem einen Output gibt und sagt, schau da nochmal drüber, ist es so richtig, dass dann häufiger mal noch eine Korrektur vorgenommen wird, die vorher sozusagen durchgefallen ist. Und das steckt da aber jetzt eigentlich nicht drin.
Nee, das könntest du praktisch komplett im Backend machen. Also das habe ich vor, heute Nachmittag mal zu implementieren, dass ich praktisch den Prompt vom Nutzer nehme, durch diese drei Prompts durchleite und dann nur noch das Output zurückgebe, um mal zu gucken, wie das funktioniert. Die Prompts sind nicht direkt in dem Paper gegeben, aber eine Beschreibung, wie die auszusehen haben. Da werde ich ein bisschen experimentieren, was es am besten ist. Und dadurch, dass du nicht so Wiederholungen hast, ist das ja auch recht günstig laufen zu lassen. Also du brauchst dreimal so viele Prompts, also ein bisschen mehr Tokens, es wird was länger. Aber es ist jetzt nicht wie andere Verfahren, dass das Modell 40 Outputs generiert und dann den besten auswählt.
Ja,
das ist
ja
relativ schnell.
Du kannst es ja noch verbessern, diese Methode, indem du diese Korrekturschleife noch mit einbaust, wo du dann den letzten Output noch nimmst und sagst, hier, schau dir da mal drüber, passt das als Antwort zu dem Prompt.
Ja, also, du kannst das natürlich noch mit anderen Sachen kombinieren. Und dann ist das eine Abwägung, wie viel Performance willst du, wie schnell soll die Antwort kommen.
Mhm.
Ja, das werde ich mal mit Open-Source-Modellen testen.
Gibt es dann auf maxkan.tech?
Meinst du, ich soll das auf der Website hosten? Ich weiß gar nicht, ob ich das hinbekommen will. Das wäre wahrscheinlich der schwierigste Teil.
Kannst du erstmal nächste Woche vorstellen, was du da,
ja,
wie das geklappt hat. Und dann.
Aber ich werde das eher auf GitHub haben. Vielleicht poste ich das für Repository.
Naja.
Genau, das kam. Und ein zweites DeepMind-Paper zu Schach. Da haben sie ein Modell auf Schachgames trainiert aus einer großen Datenbank. Und jeder Zug wurde bewertet von Stockfish. Und das Modell konnte am Ende auf Grandmaster-Level spielen. Das Beeindruckende dabei ist, das Modell hatte natürlich keinerlei Form von Suche. Also da wurde nicht durch den Spielbaum durchgegangen. Das Modell hat immer nur die aktuelle Brettposition gesehen, hatte auch keine Heuristikfunktion. Also es war nur das Modell, ohne wirkliche Algorithmen, Spielalgorithmen, Alpha, Beta oder so.
Mhm. Wie wurde es denn trainiert? Also wie kommt es denn dazu, dann so gut zu performen?
Ja, es hatte wirklich nur die Datenpaare, Spielposition, bester Zug von Stockfish. Und davon sehr, sehr viele. Und darauf hat es gelernt. Und hat damit Grandmaster-Level erreicht. Also es schlägt noch nicht die besten Menschen, aber es wäre schon Top-Spieler.
Das heißt aber, in dem Trainingsprozess ist halt schon, also waren halt schon einfach Daten drin von der und der Stellung und dann, was ist der mathematisch beste Zug laut Stockfish, was ja diese Vorrechnungen, ja, machen kann.
Genau.
Also ja, okay, das klingt jetzt natürlich cooler als es ist, weil im Endeffekt ist es ja einfach nur irgendwie eine Library an Stockfish-Zügen, die das Ding dann implementiert hat, oder nicht?
Nein, es hat gelernt. Ist ja immer noch ein Modell. Also es hat jetzt nicht jeden Zug in jeder Position auswendig gelernt.
Ach so, ja, okay, ja, stimmt. Nee, bei Schach ist es ja auch immer ein bisschen krass, wie viele Züge es da möglich gibt, ne?
Es ist eigentlich sogar beeindruckender als bei Menschen, weil Menschen machen ja genau das, was Stockfish macht. Wir bauen uns mögliche Zugfolgen im Kopf auf und bewerten Positionen in der Zukunft.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, inwieweit das dem Modell möglich ist, weil es nur die aktuelle Brettposition sieht und da keine Suche drin ist. Es gibt keinen Spielbaum, dass das Modell nutzt.
Ich meine,
sagt einfach direkt, was ist der nächste Zug.
Ist natürlich schwer zu beurteilen bei so einer KI, weil es kann natürlich schon sein, dass irgendwie durch den Trainingsprozess irgendwie eine interne Struktur aufgetaucht ist, wo dann auch zukünftige Züge mit reinspielen irgendwie, weil in den Trainingsdaten das relevant war, aber man kann es halt irgendwie nicht.
Ja, das ist schwierig. Das Modell hat eine begrenzte Anzahl an Layer. Es kann ja schlecht Züge in die Zukunft denken und dann neu bewerten. Es kann ja nicht zurückgehen im Modell.
Ja.
Das heißt, es ist da sehr durch die Layerzahl begrenzt. Also aber ich fand es einfach beeindruckend, dass man selbst ohne irgendwelche Suche, ohne irgendwelche Heuristiken auf das Level kommen kann. Und das Modell war nicht mal so unfassbar riesig im Vergleich zu aktuellen Language Models.
Mhm. Das ist die neue Möglichkeit, um in Schach besser zu werden. Einfach Stockfish-Züge auswendig lernen.
Ja, ich meine, Menschen machen es auch. Die schauen sich auch ganz oft an, was der beste Zug vom Computer und lernen daraus.
Ja.
Okay, das waren die beiden DeepMind-Paper. Und dann gibt es Neuigkeiten von OpenAI. Da ist ja aktuell sehr still. Keine neuen Modelle, auch sonst nichts.
Untypisch, muss man sagen. Das letzte war irgendwie dieses Paper, wo die zur Sicherheit von KI-Systemen irgendwas gepostet haben.
Ja, viel drumherum, aber nichts zu Funktionalität, keine neuen Model Releases seit dem Dev Day. Oder zumindest keine Major Model Releases.
Hm.
Und jetzt hat The Information einen Artikel rausgebracht, wo sie schreiben, dass OpenAI an einem Produkt arbeitet, um deinen Computer zu steuern, also Agents.
Oh, so assistant-mäßig, dann sagst du dem, schreib mir mal ein Word-Dokument mit so und dann macht er das auf deinem PC und schickt es auch noch per E-Mail ab und so.
Also wir beide haben ja schon öfter darüber geredet, es war zu erwarten, dass Agents dieses Jahr ein größeres Thema werden und dass OpenAI daran arbeitet. Die größte Frage ist, arbeiten sie an einem browser-basierten System, was den Browser steuern und lenken kann? Oder an Software, die direkt auf dem Rechner läuft und den ganzen Rechner steuern kann.
Ich kann mir vorstellen, durch diese Kooperation immer mit Microsoft, dass das irgendwie im Zuge dieses Microsoft Copilots verwendet wird. Also das wäre das Naheliegendste, wenn da irgendwie Microsoft einen
dieses... Ja, aber dann wäre es ein Microsoft-Produkt und kein OpenAI-Produkt. Das sind ja immer noch getrennte Firmen.
Meinst du? Also ja gut, ich meine, aus dem Leak kann man das wahrscheinlich nicht so rauslesen. Aber das wäre so das Sinnvollste, was ich mir vorstellen könnte, weil so ein Browser-Programm, naja, man kann halt den ganzen Browser steuern.
Wobei, überraschend viele Dinge sind ja mittlerweile im Browser drin. Also zum Beispiel die ganzen Office-Programme laufen auch im Browser, Visual Studio Code kann man auch im Browser öffnen.
Hm.
Also viele Dinge sind ja mittlerweile browserbasiert.
Wie würde das denn technisch überhaupt ablaufen, dass ein Programm sozusagen tabübergreifend den Browser steuern kann? Das wäre dann so ein Add-on oder was? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich weiß nicht, wie sie es umsetzen, aber die Idee ist, dass das Language Model praktisch Maus und Tastatur übernimmt und Eingaben macht und Klicks macht.
Mhm.
So, soweit ich weiß, kannst du Browser-Extensions ausbringen, die Berechtigungen dazu haben. Musst du halt nur zulassen.
Ja.
Ich meine, es gibt ja auch Browser-Extensions, die Passwörter speichern und dann die Felder ausfüllen.
Ja,
muss das möglich sein. Ja, und dann ist das nur eine Frage, wann kommt's raus?
Ja, weil hoffentlich demnächst, damit OpenAI auch mal wieder was Neues zu melden hat. Das ist natürlich aber auch so eine Spielerei. Ja, das schon, aber es muss
Multi-On zum Beispiel.
Wenn ich mir so jetzt überlege, das ist natürlich auch wieder so eine in Anführungszeichen Spielerei, die rauskommt und nicht irgendwie ein Language Model, ein neues GPT 4, 5, was so, 5 oder 6, was auch immer das dann sein soll. Weil das ist halt so interessant, dass man da nicht großartig was hört.
Dass das Agent-System auf einem neuen Modell basiert, wahrscheinlich ChatGPT 4.5 oder so.
Mhm.
Und dann... Ich stelle mir schon sehr cool vor, wenn du am Rechner sitzt und nur noch Anweisungen gibst. Weil das hätte ich gern.
Wenn du nicht mehr am Rechner sitzt, sondern einfach in dein Handy diktierst, schreib mir mal, geh meine E-Mails durch und beantworte die neuesten E-Mails und so.
Ja, du kannst dirigieren. Du sitzt da, lehnst dich zurück und sagst, öffne meine Hausaufgaben. Schreib den Absatz neu.
Da muss man aber gucken.
Such mal nach Informationen und Research-Papern zu dem Thema. Fass die zusammen. Speichere die im Dokument auf dem Desktop ab. Und so weiter.
Da muss man aber gucken. Also ein paar dieser Aktionen stelle ich mir halt wirklich nicht schneller vor und auch nicht irgendwie eleganter, wenn man die per irgendwie Voice oder per irgendwelche anderen Eingaben diesem Modell diktiert. Weil spannend wird es ja dann, wenn du so ganze Chain of Action-Ketten prompten kannst. Also wenn es darum geht, irgendwie mach mal das und das und das und das und das beinhaltet das Öffnen von dem Programm, das beinhaltet das Lesen von dem und dem und das Speichern von dem und dem, weil dann wird's, also wenn ich da sitzen muss und sagen muss, öffne Thunderbird, öffne die erste E-Mail oder sozusagen lese dir die E-Mail durch, speichere die E-Mail ab, speichere den Abhang. Wenn ich so jede einzelne Aktion selber diktieren muss, dann ist es halt wirklich schneller, wenn ich mit der Maustastatur mache. Aber wenn man dann halt einfach sagt, arbeite meine neueste E-Mail ab oder so und dann liest er halt sich den Inhalt durch, dann steht da, das ist der Anhang, bitte unterschreiben Sie den und dann direkt daraus schließt, okay, ich gehe jetzt in die E-Mail, ich speichere den Anhang, dann packe ich da die digitale Unterschrift drauf, lege das vielleicht nochmal vor zur Überprüfung, dann wird es halt wirklich interessant, wenn du halt einfach so ganze Aufgaben abgeben kannst, wie an eben einen Angestellten.
Also wenn wir davon ausgehen, dass das Modell besser ist als GPT-4, dann kannst du auf jeden Fall mit dem zweiten rechnen. Ich glaube, du wirst schon in der Lage sein, komplexe Anweisungen zu geben.
Ja, das ist natürlich spannend.
So auf dem Abstraktionslevel, find irgendwas zu einem Thema heraus und dass das Ding dann selbstständig Google öffnet, Sachen zusammensucht, PDFs speichert, sich durchliest. Ich glaube, das geht schon.
Ja, das ist natürlich tragisch, dass das dann... Ich schätze mal, vor rauskommt, bevor der Google Assistant mal irgendwie mit KI in Verbindung gebracht wurde. Wobei, ich weiß nicht,
ja, er arbeitet wahrscheinlich was schneller, ja.
Ich weiß nicht, aber ich meine, im Zuge von dem Gemini-Gedöns, ich kann mir vorstellen, wenn die das jetzt erstmal mit Bard getestet haben, beziehungsweise wird ja dann ab heute Abend nur Gemini noch heißen, und das irgendwie verfeinert haben, dann kann ich mir vorstellen, dass die das dann basierend aus den Sachen, die damit gelernt haben, in den Google Assistant einbauen. Das ist meine letzte Hoffnung noch.
Ja, aber selbst die erste Version wird ja ähnlich wie bei dem Microsoft Copilot noch sehr limitiert sein. Apropos Copilot, da gab es auch ein Update.
Ah, im Browser?
Ja, Microsoft Copilot hat jetzt eine etwas schönere UI und die Bilder, die es generiert, ist ja alles kostenlos, kann man jetzt auch bearbeiten. Das heißt, du kannst Hintergründe entfernen oder Sachen im Bild neu generieren lassen, Stil ändern und so. Schon ganz cool.
Das habe ich gar nicht mitbekommen.
Das ist ganz neu.
Lass mich mal ganz kurz ein Bild generieren. Generiere mir ein Bild von einer Kuh im Regenwald. Bin ich jetzt mal gespannt, weil lustigerweise die UI, man sieht die anders aus?
Ein bisschen, ja.
Die sieht nur, okay, leicht, sehr leicht verändert sieht
bisschen
die
aus. Bisschen cleaner.
Bin ich mal gleich gespannt, was man da machen kann. Also man kann jetzt auch so ein bisschen wie bei diesen, wie man das mitbekommen hat bei diesen neuen oder bei den neuen Handys von Google und Samsung so wirklich Editierungen vornehmen.
Ja.
Okay, krass. Ja, stimmt.
Apropos Image Editing, Apple hat ein Open Source Modell released, wo du per Sprachanweisung Bilder bearbeiten kannst. Das heißt, du hast ein
Apple.
Bild. Ja.
Die machen mal was mit KI. Das ist ja komplett neu.
Apple macht sehr viel mit KI schon sehr lange, halt nur keine Language Models.
Ja, gut, das stimmt. Also nichts, was man irgendwie so richtig mitbekommt. Aber die vermarkten es ja auch, das finde ich interessant, einfach auch nie als KI. Also die hätten ja schon so viele Möglichkeiten gehabt, auf den letzten Keynotes mit den irgendwelchen neuen Sachen im iPhone und so irgendwie immer mal wieder das Wort KI zu droppen, aber sie machen es halt nicht. Das finde ich dann so interessant.
Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt bei dem neuen Update, das Siri-Update dann vermarkten. Aber
sollen wir guessen?
Das ist ähnlich wie bei VR und Spatial Computing.
Ja, lass mal guessen, was das Apple-Wort für AI sein wird. Also
okay,
wir hatten ja statt VR und AR haben wir ja Spatial Computing bekommen. Statt einer Notch haben wir ja das Dynamic Island bekommen. Und jetzt die Frage, was wird denn KI AI werden?
Also es wird Siri Plus oder sowas. Und dann Advanced Reasoning. Oder
Advanced Reasoning Modell.
Es muss noch.
Ich sag, da kommt irgendwie das Wort Human drin vor oder Advanced Human Reasoning oder so. Das würde halt gut klingen. Aber es muss irgendwie so ein Schlagwort sein. Dynamic Island, Spatial Computing und Human Reasoning oder Human Interaction oder irgendwie sowas wird das halt safe werden.
Ja, maybe. Lifelike Siri.
Lifelike.
Irgendwas. Ach, keine Ahnung.
Ich frage mich, ob es da noch Siri heißt.
Marketing-Team wird schon was machen. Ich glaube, Siri, der Name ist einfach zu gut.
Ja, das stimmt.
Zu viel.
Aber
schon
sag
Marketing
das mal nicht.
Drin.
Sag das mal nicht, weil der Name Twitter war auch echt gut. Und jetzt ist es einfach X. Hast
ja,
du den neuesten
zu
X
Elon
schon
Musk
gelesen?
Ist Tim Cook ja ein decent CEO.
Das ist richtig. Ja, ich bin gespannt, was da kommen wird. Wann ist denn die nächste, die machen ja immer auf ihren Events, nehmen die ja Sachen.
Software-Update wird wahrscheinlich in 2-3 Monaten vorgestellt, Juni, Juli so.
Die Developer-Conference ist dann da, oder wie heißt das? WWDC? Nee.
Ja, noch 3 Monate ungefähr.
Naja, gut. Ich meine, das ist ja in KI-Land ist das ja eine Ewigkeit, ne? Bis dahin haben wir
das
schon
stimmt.
Gemini Ultra Plus, da haben wir schon GPT-5 wahrscheinlich.
Zumindest 4.5, ja.
Ja.
Aber dieses Apple-Modell ist richtig cool. Du kannst Bilder einfach per Anweisung editieren, so. Füg eine Pizza auf den Tisch hinzu, lass die Person lächeln.
Aber geht das nicht jetzt auch schon? Ich habe irgendwie so im Hinterkopf, dass ich auch schon, also es war zwar nicht mit Voice, es war immer irgendwie Text-Input, aber ich meine, das ist ja nur eine Frage von noch ein Modell drüber laufen lassen, um Text zu Voice zu Text zu machen. Das muss doch.
Ja, bisher
doch.
Musst du, also gerade bei diesen Google-Pixel-Sachen und so, da musst du ja noch von Hand markieren, was du ändern willst und dann beschreiben, was du ändern willst. Aber hier kannst du direkt sagen, ich möchte, dass auf dem Tisch eine Pizza liegt. Und dann findet er die Location und fügt das hinzu.
Ja, okay, ist nochmal eine Spur advanced dann.
Genau. Das sehen wir ja in allen möglichen Bereichen, dass man weggeht von diesen Foundation Models, einfach Text-to-Speech, Text-to-Image, Text-to-whatever.
Ja.
Und die Modelle komplexer werden, um komplexere Aufgaben zu erledigen. Also Photoshop und so reicht ja auch nicht einfach nur ein Bild generieren, sondern das muss In-Painting haben, das muss Out-Painting haben, das muss Style-Editing haben.
Ja.
Einfach damit Leute sich etwas präziser kreativ ausleben können.
Ja, gut, das
stimmt. Sprachmodelle müssen nicht einfach nur Sprache generieren, sondern die Sprache muss Räuspern haben, muss emotional klingeln, muss Wörter richtig betonen. Muss
man den Kontext verstehen.
Genau.
Nicht nur einfach translaten, sondern, wie hieß das in der Schule? Paraphrasen?
Lokalisieren.
So hieß es zwar nicht, aber ich glaube, du meinst genau das, was ich meine.
Ja. Einer der ehemaligen Apple-Mitarbeiter, die an Vision Pro gearbeitet haben, ist jetzt zu Midjourney gewechselt. Midjourney ist ja die Firma, die mit eins der besten Text-to-Image-Modelle hat. Und laut deren eigenen Angaben arbeiten die an Text-to-3D und Text-to-Video. Und ich kann mir vorstellen, wenn die jemanden von Apple holen mit Hardware-Expertise, dass die an entweder einem Gerät oder zumindest an Software für VR arbeiten, die so virtuelle Räume generiert, dass du einfach irgendwo stehst und dann Welten um dich herum per Anweisung erzeugen kannst.
Das muss man sagen, ist ja insane. Diese Paarung an KI-generiertem Text zu 3D oder Text zu Video, es muss ja gar nicht mal so richtig 3D sein, plus dieses VR, AR irgendwie immersive Umgebung, habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, aber es ist natürlich so cool, wenn du einfach sagen kannst, pack mich mal auf eine Stadt im Mars, die von kleinen Schafen bevölkert wird und das Ding rechnet halt kurz und pack dich dann einfach dahin und dann bist du in so einer Umgebung, die du dir selbst in dem Moment ausgedacht hast. Das ist halt übel witzig.
Das gibt's tatsächlich sogar schon.
What?
Das kann Stable Diffusion sogar nativ. Du kannst Stable Diffusion sagen, er soll in VR-Format Bilder ausgeben. Und dann ist das so ein doppeltes Bild. Und wenn du dir das mit so einer Brille vors Gesicht hältst, hast du das Gefühl,
dass so 3D dann.
Dass es so 3D ist. Aber es gibt auch Leute, die arbeiten an Prototypen, wo du ein VR-Headset aufhast und dann schreibst du eine Szene und dann stehst du auf einmal in der generierten Welt. Da habe ich, glaube ich, gestern noch auf Twitter eine Demo zugesehen. Ja. Wo das jemand gebaut hat.
So diese
das 3D ist schon cool.
Der wäre halt cool, wenn du wirklich so eine Welt durchschreiten kannst dann, ne?
Ja, es wäre schön, wenn du dich also erstmal bewegen und dann auch irgendwann mit den Sachen interagieren kannst. Meta kommt ja aus der anderen Richtung. Meta hat ja das mal gezeigt auf der Quest 2 Keynote oder später. Keine Ahnung, wo du per Anweisung Objekte erschaffst, die neben dir auftauchen, mit denen du auch interagieren kannst. Aber das waren halt sehr basic Objekte. Das war
Formen.
Nicht auf dem Level, was man jetzt sieht.
Mhm.
Aber da konnte man wirklich mit den Objekten interagieren. Die sind wirklich aufgetaucht.
Ja, das ist natürlich interessant. Und dann, wenn man das noch weiterdenkt, jetzt im Bereich Spatial Computing, wenn dann auch mal diese, sagen wir mal, Entwickler sich dazu entscheiden, in VR wirklich mal ihre Programme zu entwickeln. Und da denke ich jetzt ganz speziell an so 3D-Programme wie Blender oder Cinema 4D oder solche Programme, wo man dann wirklich in 3D sich Sachen modellieren kann und die dann aber nicht auf die herkömmliche Weise so mit klassischen Key-Commands, mit größer, kleiner und so irgendwie bearbeitet, sondern einfach Man schaut es an und sagt, zeigt irgendwie drauf auf eine Stelle und sagt, hier mach mal dann Loch rein mit einem Durchmesser von 5 mm und mach aber die Ecken hier abgerundet und zieh das Ganze ein bisschen größer und dass man dann wirklich wie in, also das stelle ich mir halt total futuristisch vor, irgendwie wie in so einem Film einfach so ein 3D-Objekt, was vor sich im Raum schwebt, irgendwie nur mit Sprache und Zeigen bearbeitet, das ist halt insane cool, ja. Aber es ist gar nicht mal so weit weg, wenn man sich anschaut, was jetzt schon technisch möglich ist.
Ja, also Apple Vision Pro ist ja auch extrem gut darin, Objekte in den Raum zu setzen.
Das erinnert mich total an Iron Man. Da habe ich diese Idee. Dieses Iron Man-Ding, wo der durch seinen Shop läuft. Ich meine, das ist noch ein bisschen krasser, weil die irgendwie so als Hologramm schweben, aber ich meine, ob VR oder nicht, kommt fast das Gleiche raus. Und der einfach so gesagt hat, dem Jarvis, mach mal hier das Goldene und mach mal das Goldene und dann macht er das einfach und mit so ein paar Handbewegungen, das ist halt gar nicht mal so weit in der Zukunft. Das ist komplett krass.
Ja, ich schätze Ende dieses Jahres.
Okay.
Also vielleicht Anfang 2025.
Ich weiß nicht, also vielleicht ja mit der Apple Vision Pro, wenn da die Entwickler jetzt, also muss halt überlegen, da sitzen immer noch Entwickler, die jetzt Programme sich irgendwie ausdenken müssen, die darauf laufen.
Ja, aber die haben ja auch Hilfe von KI.
Ja gut, das stimmt natürlich.
Apropos, ich habe endlich eine vernünftige Erklärung gefunden, warum die Apple Vision Pro aus Metall ist.
Echt?
Ja. Es macht Sinn, wenn du dir die Videos anschaust und Leute darüber sprechen, wie konstant Objekte im Raum verharren. Also wenn du mit der Quest so Augmented Reality hast und irgendwo was hinbeamst und du bewegst dich, dann wackelt das manchmal so ein bisschen oder verschiebt sich.
Ja, aber was hat das denn mit dem Gehäusematerial zu tun? Ich hätte gedacht, das ist die Kameraarchitektur und was die für Sensoren benutzen und wie die das im Raum berechnen.
Genau, aber für die Berechnung ist es wichtig, dass die Sensoren von dem Headset alle exakt im selben, also relativ zueinander sich nicht bewegen. Und dadurch, dass du aus einem Stück gefrästes Metallgehäuse hast, sind die Sensoren fix im Verhältnis zueinander.
Aber bei Plastik kann man das doch auch machen. Also Plastik ist doch jetzt nicht ein so dehnbares Material, dass wenn man da ein Stück hat und da Sensoren reinmacht, dass die dann großartig wobbeln.
Aber die Plastik-Headsets haben schon ein bisschen mehr Flex und bei solchen Sensoren, gerade bei kamerabasierten Systemen, die 3D-Berechnungen anhand des Abstands voneinander machen, können schon weniger als 1 Millimeter Bewegung einen Unterschied machen.
Also ich kann so ein bisschen nachvollziehen, woher das kommt, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise bei so Sachen wie der Meta Quest 3 ausschlaggebend dafür ist. Also da ist es halt viel wahrscheinlicher, dass einfach die Sensorik, die da verbaut haben, in ihrem 500-Euro-Headset einfach nicht so gut ist und was weiß ich, ein bisschen Rauschen in den Sensoren ist und das Rauschen halt einfach im Bild dazu führt, statt dass sich da ein Sensor innerhalb dieses auch aus einem Plastikstück gefrästen Teil um einen halben Millimeter kurz verschiebt und dadurch das Bild wackelt.
Ja, es ist natürlich auch Kostsachen, die Teile sind bessere Qualität, Software ist wahrscheinlich bei Apple ein bisschen ausgereifter, aber ich glaube, dass das eine der Gründe ist, warum Apple sich für das Metallgehäuse entschieden hat.
Ich meine, das ist eine Hypothese. Ich hätte halt viel
Sonst gibt es halt wenig Argumente dafür.
Ja, doch, ich dachte immer, das ist einfach ein Wertigkeits... eine Sache der Wertigkeit gewesen. Ne? Die wollen halt ihr 3.500-Euro-Headset verkaufen und dann sieht es halt irgendwie scheiße aus, wenn das voll aus Plastik ist, auch wenn es logischer ist, aber wenn halt so ein bisschen Aluminium noch irgendwie dran ist, dann so ein bisschen wie bei den MacBooks, wirkt es halt einfach wertiger. Und ich glaube, das ist denen wichtiger. Ist ja auch irgendwie Teil dieser Brand, sehr hochwertig produzierte Sachen zu verkaufen, dafür, dass da irgendwie Sensoren dann stabiler drin hängen.
Sie werden das schon irgendwie abgewogen haben, ob sich das lohnt. Und sie brauchten halt auch ein bisschen Marketingmaterial, was das Headset abhebt.
Das stimmt.
Weil ohne das Metallgehäuse und ohne diese äußere Screen gibt es nicht so viel, was das Headset von einer Meta Quest 3 abhebt. Für
der Preis.
Einen Bruchteil des Preises, ja.
Ja.
Und Meta pusht ja auch in die Richtung, die übernehmen jetzt aktiv Funktionen von der Vision Pro in die Quest 3, um noch aggressiver Marketing machen zu können, von wegen, wir haben dieselbe Funktionalität für niedrigeren Preis.
Ja, das ist natürlich cool. Aber muss man auch sagen, auch Apple ist natürlich als Firma trotz ihres riesen Research- und Development-Aufwands, den die da immer treiben, nicht unfehlbar, wie dieses Headband zeigt, was sie damit geliefert haben, was irgendwie auch erstmal gut aussieht und sich wertig anfühlt, aber dann in der Benutzung auffällt, dass man das irgendwie nicht wirklich konstant benutzen kann, weil es einfach unbequem ist und dass man deswegen irgendwie dieses sehr, sehr deutlich noch nachträglich nachgelieferte Band, was dann auch wirklich auf dem Kopf drauf sitzt, immer anziehen muss. Also auch solche Sachen schließen darauf, dass es manche Entscheidungen in der Firma nicht aus dem maximalen Benutzungswillen, wie sagt man das, aus dem...
Ja, da ging es dann eher um Marketing und das Headset muss identifizierbar cool sein und gut aussehen und Mainstream erkennbar sein.
Ja.
Das wussten die wahrscheinlich selbst, dass das Band hinten nicht so sinnvoll ist.
Und ähnlich sehe ich halt...
Zweites beigelegt.
Ähnlich sehe ich das nämlich auch für das Metallgehäuse dann.
Ja. Ah, okay, nächste News. Es gibt einen neuen Bericht über die Nutzung von Hardware für KI und wie viel der Hardware verwendet wird für Training und wie viel für Interferenz. Mhm. Möchtest du mal raten, wie das Verhältnis ist?
In Prozentzahlen?
Ja.
Das gilt jetzt auch für alle Firmen so groß, also von OpenAI über Microsoft, über Google und so.
Ich weiß nicht, wie viele der Firmen bei dem Bericht dabei waren. Manche werden wahrscheinlich auch nicht darüber reden wollen. Also vielleicht musst du ein bisschen mit einkalkulieren, dass manche Firmen ein bisschen Geheimhaltung haben oder dass sie bei manchen Sachen geschätzt haben.
Also
gib mal eine grobe Richtung.
Ich sage, das, was ich immer so mitbekommen habe, ist, dass das Training halt unfassbar viele Ressourcen verbraucht. Das heißt, ich sage, Training ist 80% und Nutzung ist 20%. Wäre jetzt mein Guess, also vor allen Dingen jetzt mittlerweile mit diesen ganzen Chat-Services und mit größeren Modellen, die benutzt werden können, wie GPT-4 ist, die Benutzung, kann ich mir vorstellen, dass die schon 20% der Rechenleistung nimmt.
Ist genau andersrum. Die Benutzung ist über 90%.
What? Jetzt verstehe ich auch, warum OpenAI so Probleme hat, ihre Modelle zu trainieren und die GPT-Plus-Subscriptions irgendwann aussetzen musste. 90% nur für die Benutzung?
Ja.
Das ist natürlich übel krass, wenn man sich überlegt, dass die meisten Sachen einfach kostenlos zu benutzen sind.
Also ChatGPT, Bard und so. Aber auch nur die ganz, ganz großen Firmen mit sehr viel Geld können es sich leisten, das kostenlos anzubieten.
Mhm.
Also OpenAI, deren Hauptausgabe ist ChatGPT 3.5 kostenlos anzubieten.
Ja gut, das ist natürlich noch ein anderer Punkt, ja. Aber das hätte ich nicht gedacht, das ist krass.
Ja, das ist heftig und das zeigt ja auch ein bisschen, wie nützlich die jetzigen Modelle schon sind, dass Firmen dazu übergegangen sind, einen Großteil ihrer Ressourcen da reinzustecken, das für Nutzer anzubieten, und weil auch Bedarf da ist, statt noch weiter zu trainieren für bessere Modelle.
Ja, das stimmt. Deswegen
also
ist
man
Hardware
könnte ja meinen, ja. Man könnte meinen, wenn die Modelle noch nicht so nützlich wären, dass dann mehr Ressourcen darin gesteckt werden, sie zu verbessern, bevor sie breit vermarktet werden oder in Einsatz kommen.
Das war jetzt spätestens mit GPT 3.5 so ein bisschen erreicht, dass in dem Moment, an dem das Gerät irgendwie in Human Benchmarks ähnlich gut oder manchmal sogar besser performt, dass man dann irgendwie einen Threshold erreicht hatte, wo das so nützlich wurde, dass man wirklich Menschen damit ersetzen konnte. Und jetzt ist nur noch die Frage, neuere Modelle würden halt das Ganze noch effizienter in noch mehr Teilbereichen mit noch besseren Ergebnissen liefern. Das heißt, jetzt hat man halt, also schwer zu beurteilen, aber ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt dieses Jahr oder nächstes Jahr irgendwann in so einen Moment reinlaufen, wo wir halt diminishing returns halt haben. Wir haben jetzt so den größten Sprung irgendwie gemacht in der KI-Forschung. Jetzt sind wir auf menschlichem Niveau, auch mit so großen Modellen wie GPT-4, die auch schon einfach Sachen machen können, die Menschen schon gar nicht mehr so durchblicken können. Aber was die Wissensmengen angehen und die Verarbeitung von Daten. Das wird jetzt noch besser, aber ich glaube, irgendwie, wenn da jetzt nicht noch großartig was kommt, was Richtung AGI geht, dann flacht diese Kurve jetzt so ein bisschen wie mit Computern oder mit Handys immer weiter ab.
Also OpenAI glaubt immer noch an Scaling. Die werden Modelle weiterhin größer machen. Und dann begreift man ja auch, wie viel mehr Rechenleistung wir brauchen, wenn jetzt schon 90% für Interferenz eingesetzt werden.
Ja.
Und OpenAI will Modelle machen, die noch um den Faktor 10 größer sind.
Und noch muss man sagen, ist die Benutzung von diesen Dingern ja eher so auf Gimmick-Basis, sage ich es mal. Also es gibt schon Leute, die benutzen das professionell, das ist in Firmen auch schon eingebunden, aber was, wenn man das vergleicht mit irgendwie der Benutzung von Social Media oder der Benutzung von Handys oder so, da ist das ja noch nichts. Also das benutzt man mal so, wenn man ein Problem hat, aber noch lang nicht alltäglich für so Sachen wie, machen wir mal ein Rezept oder bestellen wir mal eine Einkaufsliste oder beantworten wir mal meine E-Mails und so.
Genau, also die Modelle werden viel, viel größer, es werden mehr Nutzer und die Nutzung wird intensiver. Und dann versteht man auch, warum Sam Altman so verrückt nach mehr Hardware pusht und sagt, wir brauchen mehr Chipfabs und mehr Produktion und mehr Rechenleistung. Weil wenn wir in dem Tempo weiter skalieren wollen und das für genügend Leute anbieten wollen und ChatGPT in ein paar Monaten nicht 200 Euro im Monat kosten soll, brauchen wir sehr viel mehr Hardware.
Ja. Ist natürlich auch eine Chance irgendwie, um das Ganze Richtung Open Source und Lokalität zu pushen. Ne? Also irgendwann wird's, also wenn wir Glück haben, dann wird es irgendwann unrentabel für diese großen Firmen, alles irgendwie cloud-basiert anzubieten und gleichzeitig werden Open Source lokale Modelle immer mehr, immer besser, so dass man die irgendwie einfach auf einem Gerät laufen lassen kann, so dass einfach es logisch ist, Sachen auszulagern, wie die, weiß ich nicht, Beantwortung von E-Mails oder einfach nur Zusammenfassung von E-Mails, das kann man ja auch easy auf einem Handychip dann laufen lassen, wenn erstens der Handychip gut genug ist und zweitens die Modelle effizienter sind. Und dann ist es natürlich mega cool, wenn du nicht irgendwie so eine riesen Datenkrake hast, die alles verarbeitet, sondern wenn man halt kleines lokales Modell hier hat, kleines Modell da, dann hast du irgendwie ein Gerät, was für deinen Assistant zuständig ist, ne, und eins für Smart Home. Und das ist halt dann wirklich cool, wenn man dann auch noch die volle Kontrolle, und das ist natürlich das absolut Beste, drüber hat, was da wie für Daten irgendwie verarbeitet werden.
Ja. Aber dann, das Hardware-Problem bleibt ja, du musst dann nur halt als Privatperson die Hardware kaufen.
Ja, das stimmt.
Open-Source-Modelle zum Beispiel. Ich habe mir diese Woche mehr RAM bestellt, einfach um größere Open-Source-Modelle auf meinem Rechner laufen lassen zu können.
Wie viel hast du denn jetzt gehabt und wie viel hast du dazu bestellt?
Ich habe aktuell 16 GB RAM und ich habe mir nochmal 16 bestellt.
Naja, guck mal, das habe ich auch schon damals gemacht für Minecraft. Also in dem Fall ist, ist Minecraft dem KI-Ding nicht ganz so fern.
Das Problem ist, die Modelle, also es gibt Open-Source-Modelle, die sind auf GPT-4-Level. Seit ungefähr dieser Woche.
Aber die kannst du ja nicht
laufen lassen. Wir haben ja letzte Folge schon drüber gesprochen.
Die 7 GPUs, die sind übrigens noch nicht angekommen für die Leute, die meine Review erweitert haben. Die GPUs, die 5, die sind leider nicht angekommen. Deswegen müssen wir ein bisschen warten.
Also diese Modelle sind zwischen 70 Milliarden Parameter und 240 Milliarden Parameter.
Das ist immer noch und, Längen kleiner als GPT-4, ne?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob GPT-4 Turbo, was die Größe ist, was die Parameterzahl ist. Ich kann mir vorstellen, dass GPT-4 Turbo auch nur Mixture of Experts von ein paar 70 Milliarden Parametermodellen ist. Maybe.
Aber wir reden da von Billiarden. Hast du nicht gerade von Billiarden geredet oder Milliarden?
Milliarden.
Achso, Milliarden.
Ist im Englischen ist es Billion.
Okay, habe ich falsch verstanden. Ja gut, nee. Das stimmt.
Also ich versuche das immer zu vergleichen, indem ich OpenAIs API-Preise vergleiche mit dem von anderen Anbietern. Und den Kosten nach müsste GPT-4, abhängig davon, ob es jetzt Mixture of Experts ist, wie viele der Experts bei jedem Call verwendet werden, irgendwo zwischen 70 und 300 Milliarden Parametern sein.
Aber das ist jetzt schon das Turbo-Modell, was schon verkleinert wurde, ne?
Es läuft zumindest effizienter. Was kleiner ist, weiß ich nicht. Mixture of Expert-Modelle sind ja immer ein bisschen sehr groß für die Performance.
Gut, verstehe.
Okay. Ja, also wenn ihr Open-Source-Modelle austesten wollt, es gibt GPT for All zum Beispiel als UI. Und dann gibt es auch schon für 7 Milliarden Parameter, die eigentlich auf allen Rechnern laufen, gibt es einige Modelle, die besser sind als ChatGPT 3.5. Also das kann ich nur empfehlen. Das ist aber mittlerweile nicht mehr schwer. Ja.
3.5 dafür, dass es irgendwie 2021 rausgekommen ist, hält sich immer noch unfassbar gut irgendwie von der Performance, muss ich sagen.
Ja.
Ich habe zum Beispiel letztens habe ich ein Problem gehabt, was ich habe jetzt bin eigentlich umgestiegen umgestiegen auf Google Bard als sozusagen der Main-Ansprechpartner für, wenn ich irgendwie mal was mit KI machen will. Ich hatte ein Problem, dass ich ein Gedicht analysieren wollte und so was man halt alltäglich eben für Probleme hat, ne? Und dann wollte ich halt eben dem einen Lyric sozusagen reingeben und dann wollte ich, dass der mir das Metrum ausgibt mit betonten Silben, unbetonten Silben und so. Hab ein bisschen rumprobiert, dies, das, hat nicht so ganz funktioniert. Dann habe ich halt ein Beispiel reingegeben mit hier, das ist der Beispiel-Lyrics und so soll der Output sein mit dem betonten Silben mit Akzent drüber geschrieben. Und dann hat es aber einfach nicht hinbekommen. Der hat dann zwar so gesagt, hier ist der Output, hat mir nochmal den gleichen Text gegeben, aber ohne irgendwie was damit gemacht zu haben. Und habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Bin nochmal testweise zu GPT 3.5 gegangen, weil ich habe jetzt ja nicht mehr das Plus-Abonnement. Das heißt, mit 4 kann ich nichts mehr machen. Und 3.5 hat es einfach clean hinbekommen. Also nicht auf Anhieb. Ich konnte jetzt nicht sagen, guck mir mal hier den Text an und betonen und gib mir mal mit Apostroph markiert die betonten Silben. Sondern ich musste ihm auch schon so ein kleines Tutorial geben mit hier, das ist Beispieltext, das ist der Beispieltext mit den betonten Silben und jetzt mach das mal mit dem Text, aber dann hat er es hinbekommen und das fand ich wieder total überraschend, dass dieses 2021er Modell einfach sowas wieder besser hinbekommen hat als Google Bard, was ja jetzt immer noch mit Gemini Mini läuft oder so und was halt vor, weiß ich nicht, 5 Monaten rausgekommen ist.
Ja, wäre mal interessant zu testen, ob Open Source Modelle das hinbekommen. Ja. Können wir nachher mal machen.
Könnt ihr alle zu Hause, keine Aufgabe für die Viewer zu Hause, einmal Gedichtanalyse mit unterschiedlichen Modellen machen und an die in den Discord schreiben, wie gut es geklappt hat.
Ja, ich muss mal die Modelle auf meiner Website updaten. Habe ich ein paar Open Source Modelle empfohlen, aber die sind veraltet. Mhm. Ändert sich so schnell.
Stelle ich mir auch mega stressig vor, so KI-Sachen in der Liste irgendwie aktuell zu haben. Ich muss ja irgendwie alle 2 Wochen
ja.
aktualisieren.
Ja, allerdings.
Ja, ja.
So. Und dann hast du mitbekommen, was in Amerika abgeht an der Texas-Grenze.
Da ist irgendwie große Migrationswellen, ne? Ich lese immer Elon Musk auf Instagram posten, illegal immigrants, lock them up, illegal immigrants und die Demokraten wollen das Land überfluten, das kriege ich immer nur mit, aber mehr ich nicht.
Ja, da sind schon mehrere Missinformationen drin.
Ja, das gehe ich von aus, wenn das Elon Musk schreibt, ehrlich gesagt. Also ich habe nur wiedergegeben, was er geschrieben hat, ne? Offensichtlich also, ist das sehr populistischer Stuff, sage ich mal so.
Zum einen kommen da nicht mehr illegale Immigranten als zu einer anderen Zeit. Das ist jetzt kein großes Problem. Tatsächlich braucht die amerikanische Wirtschaft illegale Immigranten.
Genauso wie wir in Deutschland ja auch.
Ja. Weil wenn's,
da muss man aber, da muss ich
wenn
aber
ganz die alle legal wären, könnte man ja Preise nicht so runterpressen, den Leuten nicht damit drohen, dass man sie ausweisen lässt.
Ja.
Und dann wollen die Demokraten die Grenze dicht machen.
Und dann wurde doch das irgendwie, das habe ich am Rande auch noch so mitbekommen, und dann wurde das doch von den Republikanern irgendwie auch wieder versucht zu unterbinden. Und dann gibt es immer so dann das Kalkül, dass die das gemacht haben, um dann in dem Wahlkampf die Demokraten für verantwortlich zu machen und so ein Quark. Aber da habe ich jetzt schon wieder auch, das ist nur Halbwissen, ja, was ich hier verbreite.
Im Prinzip machen die Demokraten genau dasselbe wie die CDU hier in Deutschland. Die versuchen, den Rechten die Stimmen abzufischen, indem sie die Politik übernehmen. Das heißt, die Demokraten sagen jetzt, wenn ihr keine Ausländer wollt, dann wählt uns, wir sind auch rassistisch. Und jetzt wollen die Demokraten die Grenze zumachen. Und die Republikaner, vor allem Trump, sagen, nein, das lassen wir nicht zu, weil wenn die Grenzen dicht werden und die Mauer steht, womit soll Trump dann Wahlkampf machen?
Ja.
Das heißt, jetzt halten die Republikaner die Grenze offen und selbstverständlich wissen auch alle, die da sitzen und ein bisschen schlauer als Trump sind, dass sie durchaus die ganzen Migranten brauchen für den Niedriglohnsektor. Und die Demokraten wissen auch, dass wenn sie einfach alle Migranten anständig processen würden und denen Einwanderungserlaubnis geben würden, dass sie dann ein anderes Problem hätten, nämlich höhere Löhne für die ganzen eingewanderten Arbeiter. Weil aktuell können Firmen einfach, wenn die Leute mehr Geld fordern, sie feuern, weil sie sind ja illegal da.
Mhm.
Also das stetigen Strom an Arbeitern, die den Preis runterdrücken.
Weißt du denn, wie die Rechtslage da ist? Also ich weiß zum Beispiel, in Europa oder Deutschland ist es ja so, dass dieser Begriff des, da wird ja auch immer über illegale Ausländer oder so geredet, dass das halt einfach juristisch gar nicht haltbar ist, weil es nicht sowas gibt wie illegale Menschen, die hierher kommen, wenn die beispielsweise flüchten und Asyl beantragen, sind es erstmal Asylsuchende und dieses Konzept, der ist illegal irgendwie ins Land gekommen, es gar nicht gibt. Weißt du zufällig, ob das in Amerika ähnlich ist, weil ich einfach diesen Begriff, dieses Illegal Immigrants immer gelesen habe, gedacht habe, ist das in Amerika wirklich so, dass die Rechtslage so ist, dass man einfach illegal nur das Land betreten darf, wenn man irgendwie ein Visum oder so hat?
Also, ich weiß, dass selbst wenn du ohne Erlaubnis ins Land kommst, die trotzdem noch gerne Steuern von dir nehmen.
Ja, gut.
Also das scheint kein Problem zu sein. Auf der anderen Seite heißt das natürlich auch, dass du jederzeit einfach wieder abgeschoben werden kannst.
Mhm.
Und ich glaube, nur darum geht's. So, die bleiben illegal, damit man sie wieder wegschicken kann, wenn man möchte.
Ja.
Ist halt recht menschenverachtend, aber ja.
Bringt halt Profit.
Es hat keinen besonderen Zweck, warum jetzt der eine Migrant legal ins Land kommt, der andere illegal.
Es bringt halt billige Arbeitskräfte. Das ist, glaube ich, der Sinn dahinter.
Aber das passiert ja in Europa im gewissen Maß auch.
Ja, das stimmt. Nur mal in Europa muss man dazu sagen, also auch wenn hier immer über Migrationsdebatte geredet wird, dann wird ja auch gerne mal dieses illegal und so weiter. Die Leute, die müssen wir irgendwie in ihren Herkunftsländern abfangen, angeführt, und da ist aber der sozusagen die Rechtslage, dass Leute, die Asyl suchen, sind erstmal immer erlaubt sind, einen Asylantrag zu stellen und auch entsprechend irgendwie behandelt werden müssen mit Asylverfahren, und in diesem legal sozusagen möglich gemachten Asylverfahren dann bewertet wird, ob diese Leute den Asyl gewährt wird oder ob sie dann wieder zurück in ihre Herkunftsländer gehen müssen. Und deswegen muss man aufpassen, in Deutschland, wie das Amerika ist, weiß ich wie gesagt nicht. Gibt es diesen
Mexiko
Begriff?
Mexiko ist halt ein sicheres Herkunftsland.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Aber es gibt ja natürlich auch andere mittelamerikanische Staaten, wo das vielleicht nicht so der Fall ist. Ich weiß es jetzt nicht ganz so, ehrlich gesagt, was da.
Ja.
Man hört immer von El Salvador als irgendwie Land, was irgendwie auch demokratisch nicht so auf dem Peak ist. Aber ich meine, da muss man immer so ein bisschen schauen. Ist natürlich perfide, wie dann damit Wahlkampf gemacht wird, ne?
Ja. Also allein hier, dass Gouverneur von Texas die Migranten dann in großen Zahlen in einzelne Großstädte liefert. So, wenn die nach eigener Aussage von ihm illegal da sind und er transportiert die innerhalb von Amerika von einem Staat in den anderen, dann ist das Human Trafficking. So, dann sollte der Typ in den Knast gehen.
Kenne ich mich zu wenig aus, ehrlich gesagt, was da in Amerika abgeht. Aber ich krieg's noch mit, und das ist natürlich ein großes Thema irgendwie auch für den nächsten Wahlkampf, wie wir halt schon gesagt haben. Und da muss man auch sagen, was dann da an Informationsströmen mit KI auch irgendwie gemacht werden kann, ist dann die große Herausforderung, das irgendwie, ja, nicht in populistische Richtungen abzugeben.
Ja, das ist schon beeindruckend, wie schnell das auf Social Media geht, dass die Politiker auch einfach die Bevölkerung dafür überzeugen können, dass das jetzt ein Problem ist, dass auf einmal Leute über die Grenze kommen. So, es hat sich nichts an der Zahl oder an der Art der Menschen geändert. Und die haben Leute interviewt, die sind an die Grenze gefahren. Das waren Republikaner, also einfache Leute, die Republikaner wählen, sind an die Grenze gefahren, haben sich das angeguckt und die wurden interviewt. Und selbst die haben gesagt, irgendwie habe ich mir gedacht, hier passiert mehr.
Mhm.
Weil da sind halt keine Flüchtlingsströme, das ist sehr künstlich aufgebauscht, unter anderem von Leuten wie Elon Musk.
Ja, Informationen.
Und natürlich auch viel Bots und so weiter. Ja.
Muss man
wird aktiv Sachen für Wahlkampf als schlimm dargestellt, damit man dann nicht existente Probleme lösen kann. Oder wirken kann, als wollte man sie lösen.
Da wird dann nochmal relevanter, wird nochmal deutlicher, wie relevant eigentlich so Informationsströme heutzutage sind. Also wer Informationen oder wer Kontrolle über welche Informationen hat und wer wie Informationen bekommt, ist natürlich ein Riesenthema. Und vor dem Hintergrund, das haben wir damals, als irgendwie Twitter aufgekauft wurde zu X, also habe ich zumindest nicht so viel bedacht, dass einfach, ja gut, der Elon Musk, der macht halt gern Quatsch, so, der hat halt jetzt was aufgekauft, weil der will sich eine App bauen, so kann ich irgendwo nachvollziehen, und dann wurde es immer witziger, wie dann irgendwie da Quatsch gemacht wurde, aber mittlerweile, so mit den Sachen, die er halt auch gerne mal postet, bin ich mir halt gar nicht so sicher, ob da nicht ein viel größeres, das geht jetzt Richtung Verschwörungstheorien schon fast, aber ob da nicht irgendwie eine Idee hintersteckte, großartig Einfluss auf eine der Riesenplattformen, über die Leute ja auch vormals, muss man sagen, politische Informationen oder politische, ja einfach Debatten. Informationen verbreiten und konsumieren, Einfluss zu nehmen.
Ja, also ich glaube schon, dass Musk schon das Ziel hatte, seine Agenda mehr zu pushen. Also es ist ja schon bezeichnend, dass er dafür sorgt, dass seine Tweets mehr gesehen werden. Also das ist natürlich ein bisschen Narzissmus und Ego, aber das ist auch, weil er gerne seine Meinung teilt.
Ja, und wenn er dann halt postet, den 17. Post am Tag raushaut über die Illegal Immigrant Waves an der Border zu Mexiko, dann wird das Ganze, kriegt es einen noch bitteren Beigeschmack, bittereren Beigeschmack als sowieso schon.
Ja. Das ist ja auch eins zu eins, was die AfD hier macht. Immer wenn Wahlkampf ansteht, wird sich ein Problem gesucht und dann mit einfachen Lösungen argumentiert, egal ob das Problem jetzt existiert oder die Lösung existiert.
Ja, aber die AfD ist ja halt komplett lost. Also die AfD, muss man sagen, ist natürlich auch absolut, also nicht umsonst gilt diese Partei erstmal laut verfassungsrechtlichen Urteilen als in gewissen, also in gewissen Teilen gesichert rechtsextrem. Nicht umsonst darf der Kollege Herr Höcke, der großes Gesicht dieser Partei ist, als auch wieder per Gerichtsverschluss Faschist bezeichnet werden. Und nicht umsonst, das ist jetzt eine ganz neue News, irgendwie ist gestern oder vorgestern rausgekommen, darf die Jugendorganisation der AfD, die Junge Alternative, als, da muss ich jetzt nochmal gucken, was war das, rechtsextremer Verdachtsfall gehandelt werden? Nee, Moment mal, da muss ich jetzt nochmal gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle.
Also, die Beziehung zwischen AfD und rechtsextremer Szene kannst du ja praktisch gleichsetzen.
Ja.
Ja, aber die nutzen ähnliche Taktiken. Also bei der ersten Wahl, wo sie so erfolgreich waren, wann war es? 2016 oder so?
Ja, mit den Flüchtlingen.
Haben sie ja auch Flüchtlingsströme, war das große Thema. Was hatten sie dann bei der nächsten Wahl? Boah, was war das?
Wann war die nächste Quatsch. Wahl? 16, 19? 2019 war ja die letzte Wahl quasi. Da war aber, ja. Da war mit Corona, war das schon Corona? Nee, ne?
Ja, war, ja doch, ich glaube, das war dann diese scheiß Masken, alle wollen uns impfen.
Ich weiß nicht, ob du kannst nicht später.
Doch, ich meine, das war dann, da kam die AfD mit Zwangsimpfung und so ein Scheiß. Da waren die auch auf diesen Querdenker-Demos.
Ja, das, aber ich glaube, das hat nichts mit dem, ich glaube, das war schon nicht mehr im Wahlkampf drin. Wahlkampf war ja so Ahrtal. Nee, doch, warte mal. Wann war die letzte Bundestagswahl?
2020, oder?
2020, nee. Ne? Ja doch, klar, 2020, weil 25...
Ja.
Nee, 21? Nee, 21 war die Bundestagswahl. Ja, guck mal an. Und da war nämlich Corona schon erstens ein Thema. Da war die Ahrtalflut, war ja auch ein Demo. Das war ja, was den guten Armin Laschet so rausgekegelt hat, was da passiert ist.
Ja, ja.
Ich erinnere mich, ja, richtig. Und das ist natürlich ebenfalls so ein irgendwie, ja, ich meine, nicht umsonst sagt man populistische Themen dazu.
Ja, wollen halt wir wetten, was das Thema der AfD diese Wahl wird? Gehen sie wieder zu Flüchtlingen zurück oder geht es um Ukraine-Krieg, Israel oder suchen sie sich was Neues, sind jetzt die ganzen Arbeitslosen schuld?
Ja, ich meine, das läuft darauf hinaus, was dann die jeweilige Krise 2025 sein wird. KI, also was ich mir vorstellen kann, ist, dass also man könnte halt argumentieren, dass irgendwie absehbar ist, dass KI immer mehr Arbeitsplätze
dafür ist die Wählerschaft zu blöd, das Thema ist zu komplex.
Nee, aber das ist ja genau die Zielgruppe. Also wenn du halt sagst, einfach KI, nimmt euch Arbeitsplätze weg, wir sind gegen KI. So unabhängig davon, dass das halt den Wirtschaftsstandort Deutschland komplett krüppeln würde, aber einfach zu sagen...
Ja, aber KI ist zu abstraktes Feindbild. Du brauchst irgendwen, den du hassen kannst.
Die Ausländer und ChatGPT. Ja,
also im Zweifel wird es einfach gegen die aktuelle Bundesregierung gehen, das geht immer... Klassische Opposition. Aber ja, ich habe ein bisschen Angst.
Kann man
also
schwer.
US-Wahl und nachher dann unsere Wahl wird schwierig.
Ja.
Ich weiß auch noch nicht, was ich wählen soll.
Der Wahlomat, der rettet's wieder. Ich habe auch immer so das Problem, es gibt halt total viele Parteien, die irgendwie die mich sehr, sehr ansprechen. Also zum Beispiel letzte Bundestagswahl hatte ich mir mal die Humanisten rausgesucht. Sagt ihr das was, diese
ja,
Partei?
Ja, ja. Habe ich auch gewählt.
Haben einfach sehr, sehr gute Positionen, bis auf irgendwie, diese sind auch sehr, sehr Freunde von Atomkraft, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber so ganz unabhängig davon ist es halt einfach eine sehr, sehr coole Partei. Aber ich denke mir dann immer, das ist natürlich ein bisschen dumm, weil eigentlich das Wahlsystem nicht so funktioniert, aber wenn meine Stimme halt in dem sonstigen Block dann untergeht, dann ist damit nicht so viel geholfen, als wenn ich dann halt die nächstbeste Partei nehme, die sicher in den Bundestag reinkommt und dann dementsprechend auch irgendwie Regierungsbeteiligung haben kann und meinen Interessen wirklich auch mitvertreten kann. Und das ist halt so eine Schwäche von unserem Wahlsystem irgendwie, die...
Ja, also ich bin auch immer ein Fan von Kleinstparteien wählen, die dich bestmöglich vertreten. Zum einen, weil das ja ein bisschen der Sinn von Demokratie ist und vor allen Dingen, weil man ja auch ein bisschen Amerika verhindern soll. Man möchte auf gar keinen Fall so ein Zwei-Parteien-System, das wäre ein absoluter Albtraum. Ja. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, bei der nächsten Wahl ist es eigentlich so wichtig, anderen Parteien Prozente wegzunehmen und zu verhindern, dass AfD...
Vor allem die Sitze, das darfst du nicht vergessen. Die Prozente sind ja das eine, aber die werden dann ja, wenn du den sonstigen Block rausrechnest, werden ja dann die verbleibenden Prozente auf Sitze im Bundestag und damit Stimmrechte und Mehrheitsverteilungen aufgeteilt. Und das ist halt so das, was mich so stört, wenn ich halt diese Humanisten, was ich mich dann dagegen entschieden hatte, weil auch schon die letzte Wahl mir eigentlich wichtig war, wenn ich mich dazu entschieden hätte, die zu wählen, dann wäre meine Stimme mit den Prozenten einfach rausgeflogen aus der Repräsentation im Bundestag und wäre halt dementsprechend Parteien wie der AfD und anderen in der Mehrheitsverteilung zugute gekommen. Und das ist halt ein Riesenproblem, was ich irgendwie habe, was in diesem sonstigen Block dann passiert und untergeht.
Ja, das Problem ist, wenn du keine Kleinstpartei wählst, dann musst du eine der Parteien wählen, die gerade im Bundestag sitzen. Und da tue ich mich schwer.
Ich finde, es geht, aber also es ist nicht optimal, was einfach so die Parteiinteressen angeht, aber ich finde, wir haben eigentlich ein gutes Bild von dem, was abgebildet wird irgendwie. Ich weiß nicht so ganz, ehrlich gesagt, wofür die SPD steht seit ein paar Jahren. Aber so ganz unabhängig davon hat man eigentlich ein Bild, was irgendwie die Parteien so ausmachen. Und man kann ja auch irgendwie mit dem Wahl-O-Mat ganz gut rausfinden, wie die Interessenverteilung mit den eigenen übereinstimmt. Und man kann sich auch immer, und das würde ich auch immer vorschlagen, sich zu der Partei, zu der man am meisten tendiert, sie zu wählen, einmal das Wahlprogramm irgendwie überfliegt.
Das auf jeden Fall.
Ne, da stehen dann halt auch mal interessante Sachen drin, die vielleicht ausschlaggebend sind, ob man dann wählt oder nicht.
Wahlprogramme lesen ist wichtig. Ob die Parteien sich daran halten, ist dann eine andere Sache. Also,
das stimmt.
Ich war zum Beispiel sehr enttäuscht von den Klimaschutzmaßnahmen der Grünen.
Ja, aber muss man auch sagen, das ist natürlich auch, das klingt jetzt erstmal so, das klingt so natürlich Grünen irgendwie in der Bundesregierung und dann wird nicht so großartig was gemacht, aber das ist natürlich auch eine Folge eben dieser repräsentativen Demokratie, die wir haben, die auf Koalition angewiesen ist. Also offensichtlich, wenn die Grünen eine Koalition mit der FDP haben, dann werden ganz offensichtlich die jeweiligen Standpunkte der Parteien abgeschwächt. Kann man darüber argumentieren, warum die FDP als die kleinste Partei in der Regierung dann immer so viel Quatsch machen darf, aber gut, das ist eine andere Frage.
Ich finde, es hätte auch deutlich schlechter sein können. Also ich glaube, da wurde auch sehr viel in den Medien gemacht mit der Politik der Regierung,
und zweitens, darf man nicht vergessen, ist die Regierungsperiode jetzt, so wie ich das beurteilen kann, interessiere mich noch nicht so lange für politische Sachen, aber wenn ich so zurückgucke auf das, was in den letzten Wahlperioden der CDU-Regierung passiert ist, ist diese Wahlperiode unfassbar herausfordernd gewesen mit A, Corona, B, Ahrtalflut, C, Ukraine-Russland-Krieg, D, die Folgen des Klimawandels, die jetzt langsam immer drastisch werden, wo man die Ahrtalflut ja auch irgendwo zurechnen kann. Gaza-Israel-Konflikt. Also es gibt halt unfassbar viele Krisen, die irgendwie aufploppen in letzter Zeit, die dieses das konstruktive Regierungshandeln total einschränken. Also weißt du, wenn du halt ein 100-Milliarden-Paket raushauen musst, um irgendwelche Gaskonzerne zu retten, die irgendwie mit Nord Stream irgendwelche Verträge abgeschlossen haben, dann hast du natürlich diese 100 Milliarden nicht zur Verfügung, um, was weiß ich, das Schienennetz auszubauen oder so. Das ist halt so eine Sache, die man total unterschätzt.
Also, das war einfach so, aktuell die Situation ist scheiße, aber die Situation ist nicht scheiße wegen der aktuellen Regierung. So, dass die Regierung hätte mehr machen können, klar, aber die hat auch nicht deutlich schlechter oder besser performt als irgendeine andere Regierung, die wir bisher hatten.
Ja, das stimmt.
Also da muss man vielleicht ein bisschen weniger reaktionär handeln. Ein bisschen dann sachlicher wählen.
Heißt,
na gut.
Bottom line für heute, positives Abschlussbild. Es ist scheiße, aber es ist nicht scheiße wegen der Regierung, sondern es ist einfach generell scheiße.
Ja, im Endeffekt, Unterschiede zwischen Politikern sind auch parteienübergreifend nicht so groß. Ja.
Werden wir mal schauen bei der nächsten Bundestagswahl.
Ja, alles klar. Dann danke, dass du da warst.
Danke.
Nächste Woche reden wir dann über Bart. Und vielleicht ein paar andere neue Sachen. Und dann setze ich mich gleich mal ins Programmieren. Vielleicht kann ich sogar, bevor die Folge rauskommt, dann noch den Link zum Repository reinhauen, dass die Leute das mal testen können und mir Feedback geben können.
Immer gerne in die Shownotes gucken, da stehen viele interessante Links drin.
Ja, manchmal denke ich dran. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.